Leise war gestern, der Time for Metal Podcast.
Ein herzerfrischendes Moin Moin und guten Tag zu einer wundervollen Sommerpausenausgabe hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Und ihr seht's, wir haben es nicht geschafft. Wir wollten die ganze Zeit eine Sommerpause machen, aber da hat der Simon und der Kai gesehen, ey, ihr seid gerade echt total aktiv am Zuhören, am Dran, am Sein. Das können wir euch nicht, können wir euch einfach nicht antun, oder Simon?
Auf gar keinen Fall. Also wie solltet ihr auch eine Woche ohne uns auskommen? Und das bei dem Wetter?
Also für die, die nur die Audiospur hören, der Simon hat sich gerade durch sein 400 Liter getränktes Gesicht gefasst und einmal so alles runter. Man hat quasi auf dem Boden gehört, so ähnlich wie als hätte man einen Eimer umgekippt. Es macht einfach Schwapp.
Weißt du, warum unsere Zuhörer auf keinen Fall eine Sommerpause machen können?
Wieso?
Weil wir so cool sind, dass sie uns einfach brauchen, um ein bisschen runterzukühlen bei diesen Temperaturen. Weißt du?
Aber wir haben ja eigentlich immer gesagt, so schon als ich mit Spezen damit angefangen habe, habe ich schon gesagt, so ja, warum machen wir eigentlich kein Video und das bei YouTube rein, weil wir eben Podcast-Gesichter haben. Deswegen, heiß können wir nicht sein, das funktioniert nicht. Also zumindest kommt es nicht zusammen.
Naja, aber das ist doch gut. Dann hoffe ich jetzt für alle Beteiligten, dass ihr nur das Audioformat konsumiert und uns nicht sehen müsst dabei.
Aber ansonsten ist es dann nochmal sehr, sehr unterschwellige, sehr, sehr schöne Werbung dafür, dass es uns auch als Videoformat gibt, sowohl bei Spotify als auch bei Apple Podcast und auch seit, ich glaube jetzt 7, 8, 9 oder vielleicht auch 12, 400 Folgen bei YouTube, bei YouTube natürlich. Und ja, einfach mal Leise war gestern suchen und möglichst vielen weiterempfehlen. Ich finde das
und
ganz
finden.
Gut. Das ist noch viel wichtiger, genau, das Finden ist viel wichtiger als das Suchen.
Aber schön, dass du da bist, Kai, schön, dass wir das gemacht haben. Wir haben ja eben schon festgestellt, es ist ein absolutes Debüt, dass wir zwei zu zweit eine Podcast-Folge aufnehmen, ohne Gäste und ohne Flo. Das gab's noch nur.
Oh, ohne Flo, das gab es nur. Das ist wie ohne Vino sage ich Nino. Das ist so ein dummer Spruch. Aber ey, lieber Flo, wenn du zuhören solltest und ich kenne dich, du hörst diese Folge auf jeden Fall. Egal, wo du gerade bist, wir wünschen dir alles, alles Gute. Und wenn du wiederkommst, werden wir hier mehr hinterlassen haben als nur Asche. Also, wir sind ja cool. Das muss
Schweißflecken sagen. Und
Mach dir also keinen Kopf, der Podcast überlebt eine kurze Pause von dir.
Ja, so. Aber wir freuen uns darauf, wenn du wieder zurück bist und wieder ein bisschen Niveau in die ganze Nummer reinbringst.
Ja, weil Niveau ist bekanntlicherweise eine Handcreme.
Ja.
Simon, bevor das Niveau noch weiter gen Keller geht, die Spülung runter. Erzähl mir doch mal, ich würde gerne mit dir noch ein Themenroulette spielen. Magst du mal den fünf von meinen Zuhörern erzählen, was das ist?
Ja, also wir spielen jetzt Themenroulette und zwar wird dafür ein Zufallsgenerator befragt, ob er uns nicht bei der Themenfindung unterstützen mag. Und dann wird uns ein Thema vorgegeben und ein Timer auf 10 Minuten exakt gestellt. Und wenn der Timer abgelaufen ist, dürfen wir kein weiteres Wort zu dem Thema verlieren. Sonst
Kopf ab.
So ist es.
Ja, ich drücke hier auf dieses schöne Knöpfchen. Du hast, glaube ich, sonst nichts mehr anzumerken, oder?
Ich hoffe, dass der Zufall uns gnädig ist. Also meine geistigen Kapazitäten sind montags immer nicht so hoch, aber heute sind sie besonders unhoch. Aber ja, ich freue mich.
Das, also für mich sorgt es schon dafür, dass das eine gute Folge werden muss. Ich drücke aufs Knöpfchen, lieber Simon.
Gut.
Und ich habe es getan. Ich habe es getan und er hat was ausgespuckt. Irgendeiner muss aber jetzt die Zeit stoppen. Machst du das? Oder?
Das kann ich tun.
Seht ihr, wenn der Flo nicht da ist, sind wir nur so halb organisiert.
Ja. Wir haben uns auch wieder vorher überhaupt keine Gedanken gemacht, ne?
Das ist überhaupt
nicht schlimm. Die Zeit läuft und wir kennen das Thema noch nicht mal.
Okay, das ist nicht schlimm. Denn das Thema lautet Metal meets Kommerz. Und ich finde, das ist ein.
Können wir den Timer auf 30 Minuten stellen?
Also fangen wir doch mal so an. Zumindest würde ich so anfangen wollen. Erstmal fängt jeder ja, also in der Regel fängt man nicht kommerziell an. Also in der Regel fängt man mit einem Minuskonto an beim Metal produzieren. Also ich glaube, es gibt wenig Bands, die direkt am Start kommerziellen Erfolg hatten oder Erfolg haben. Also es dauert eigentlich immer so ein bisschen. Deswegen so, das ist immer harte Arbeit, damit der Kommerz überhaupt stattfinden kann. Und er ist doch sehr verrufen im Metal. Erzähl doch mal, wie läuft das denn kommerziell bei euch, bei Godzilla in the Kitchen?
Extrem gut, weil wir alle extrem gut organisierte Vollblutkapitalisten sind und von vornherein schon immer nur Sachen machen, die uns möglichst viel Geld einbringen. Deswegen haben wir ja auch angefangen als instrumentale Prog-Rock, Psychedelic, Doom, Metal, Gaze, Band, weil uns klar war, dass das den größten kommerziellen Erfolg verspricht. Nee, also ich habe, ich vermute, du hast recht, für die meisten so organischen Bandgründungen geht's wahrscheinlich mit Herzblut und auch, oft ja schon recht jung und vielleicht auch noch mit mittelmäßigem Skillset in die ersten Musikproduktionen und dementsprechend hat das dann wenig Chancen, kommerziell erfolgreich zu sein und vielleicht ist es auch gar nicht dafür ausgelegt. Aber ich glaube mittlerweile, also ich kann mich auch täuschen, ne? Manchmal bildet man sich solche Sachen ja auch ein, aber ich habe mittlerweile schon das Gefühl, dass man auch immer mal so Bands findet, die wirken schon sehr wie die Metal gewordene Casting-Industrie plant. Also ich sehe vor allen Dingen auf den großen Bühnen der großen, auch kommerziell erfolgreichen Metal-Festivals schon auch immer mal so Produktionen, die sich nicht so anfühlen, als wenn die mal in einer ranzigen Garage angefangen hätten. Ja. Sondern wo halt alles schon irgendwie, die so Bands, die tauchen aus dem Nichts auf, ohne dass die vorher irgendwie da langsam zu Bekanntheit gefunden hätten und sind sehr gut durchorganisiert und starten direkt auf ziemlich großen Bühnen. Ich meine, ich gönne es den Leuten, also selbst wenn es mit einem kommerziellen Hintergedanken passiert, ich gönne es den Leuten, wenn das ein Publikum findet, wenn die Leute das hören wollen oder wenn die Leute das sehen wollen, dann sollen sie es machen, ne? Also, wenn du es schaffst, irgendwie von jetzt auf gleich eine Band zusammenzustellen, die dann auf irgendwelchen großen Bühnen performen kann und die Leute gehen dahin und finden das gut, dann gibt ihnen der Erfolg ja auf irgendeine Art und Weise auch recht. Und ich als absolut elitärer Feind von kommerziell erfolgreicher Musik kann ja dann einfach mit meinem elitistischen Hintern woanders hingehen und mir halt ein anderes Konzert angucken von irgendwelchen Jazz, Metal, Fusion, Core Bands, wenn mir das gefällt.
Aber findest du nicht auch, dass, also ich finde rein akustisch ist das super, super schwer noch heute rauszufühlen, wenn du mal einen Song hörst und eine Band so mitbekommst, ist das jetzt kommerziell erfolgreich oder nicht? Weil glatt poliert, so wie es, also immer das man früher ein Rezept gehabt hätte, zu sagen, so klingt eine erfolgreiche Band. Ich glaube, genau das, also dieses Rezept spielen heute gefühlt alle. Also das ist sehr, sehr simpel, sehr teuer zu klingen oder gut produziert zu klingen. Es ist aber sehr simpel damit zu failen. Also selbst wenn man sagt, das ist so ein Rezept, wo man sagt, boah, das ist so fett, heißt nicht, dass das ankommt. Weil ich glaube schon, dass kommerzieller Erfolg ist in vielen Punkten eine Glückssache und auch in vielen Punkten eine Persönlichkeitssache. Zumindest bei den großen kommerziellen erfolgreichen Bands, ich nenne jetzt mal so die alten Eisen, sogar so wie in Iron Maiden, sind deswegen, glaube ich, so erfolgreich, weil sie eben authentisch das weitergezogen haben, was sie ausmacht und eben nicht davon ausgegangen sind, nicht hingegangen sind, wir finden uns jedes Mal neu, sondern die sind einfach greifbar gewesen, haben genau zur rechten Zeit den Zahn der Zeit erwischt. Also ist eine Glückssache, hätte auch in die Hose gehen können. Und ich bin mir ziemlich sicher, die Charaktere, die dahinter stecken, dass man sich da so reinversetzen kann, dass es irgendwie bodenständig normale Menschen sind, bla bla bla. Ne? Also ich glaube, das macht's aus. Ja, ich glaube, das macht das auch aus. Also so ein bisschen Glückssache und Charaktersache. Also ja. Bei dem einen ist es vielleicht eher dieses, der lebt eine gewisse Attitüde. Ich nehme jetzt mal unseren lieben Lemmy Kilmister, der letzte wirkliche Metalhead wahrscheinlich, der Sex, Drugs, Rock'n'Roll bis in sein Grab mitgenommen hat. Ja. Aber da ist wahrscheinlich einfach das Gesamtpaket. Und es gibt sicherlich Bands, die besser sind als Motorhead, ja, garantiert.
Das glaube ich nicht.
Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es da gar nicht drauf ankam. Also da ging es nicht um besser oder schlechter, da ging es einfach darum, dadurch authentisch.
Ja, ja, auf jeden Fall. Das auch gehört ja jetzt vor allen Dingen bei Bands wie Motorhead auch irgendwie ein Lebensgefühl dazu. Ne? Mhm. Es gibt nicht umsonst auch auf jedem Metal-Festival, auf dem man unterwegs ist, wird man wahrscheinlich kaum irgendein Shirt so oft sehen wie Motorhead, Metallica und Iron Maiden und so. Ich glaube, es gibt noch ein anderes Konzept, das auch jetzt aktuell dann wirklich auch sehr hart durch exerziert wurde, so dieses eine Rolle spielen und sich verkleiden. Das geht auch, ne? Also da kennst du ja dann die eigentlichen Persönlichkeiten nicht so richtig. Also das, was Slipknot zum Beispiel am Anfang gemacht haben, als auffälliges Alleinstellungsmerkmal, diese Overalls und Masken. Dann haben auch hier Bands, wie ich glaube Mushroom Head oder so heißen die, haben auch quasi das Gleiche gemacht, sich auch so Horrormasken angezogen. Und jetzt aktuell gibt es ja ganz viel so auch aus Deutschland so sehr... Ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen Themen-Metal. So, man sucht sich so irgendwas aus und hat dann Bühnenbilder und Songtexte, die in irgendeine Epoche passen oder zu irgendeiner Fantasy-Welt und so. Ich glaube, das scheint auch ganz gut zu funktionieren. Da ist es dann irgendwie wohl nicht so sehr die Identifikation mit den Musikern selber. Das kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass jetzt bei Walkings oder Visions of Atlantis die Leute sagen, oh, das ist so ein bodenständiger Typ. So wäre ich auch gerne. Oder Kanonenfieber oder so. Ja. Das ist ja schon irgendwie so sehr, ich weiß es nicht, das ist eine Performance. Das ist eher wie so eine audiovisuelle Kunstperformance in irgendeinem Themenbereich, und das scheint ja aktuell auch ziemlich gut zu funktionieren. Also die sind ja auch alle sehr gut unterwegs und die sind auch kommerziell erfolgreich auf jeden Fall. Und da sind auch auf jeden Fall auch Bands dabei. Also auch jetzt bei Slipknot hätte man vielleicht in den Anfangstagen, wenn man sich die ersten Alben und Demos so anguckt, weiß ich auch nicht, ob die Leute da am Anfang gesagt hätten, ja, das wird ein Hit, auf jeden Fall. Mhm. 9 Leute, paar Leute mit Baseballschlägern und Bierfässern. Mhm. Sofort Plattenvertrag.
Aber ich glaube, die fahren ja, also da ist es wirklich das Auffallen, ne? Also das Auffallt anders sein. Das ist wahrscheinlich, erwischt es dann irgendwie, also es gibt wahrscheinlich nicht ein Rezept, sagen wir damit. Es gibt wahrscheinlich mehrere Rezepte, die dafür sorgen, dass das funktioniert. Aber ich sag mal jetzt immer, anderer Blickwinkel, warum ist das denn im Metal für viele eine Herausforderung, ein Problem? Also ich glaube, es gibt in wenigen Bereichen so viel Missgunst. Ich weiß nicht, ob es Missgunst ist oder ob das, also was ist das wirklich, warum? Warum ist Kommerz damit nicht beliebt? Ich finde es überhaupt nicht schlimm, also ich persönlich jetzt, nur ich, Kai, der hier sitzt, sagt, ja, wenn eine Band erfolgreich ist, hat das einen Grund, dann ist das so. Aber es gibt genug Leute, die sagen, boah, nee, das ist mir zu kommerziell, ich verstehe das nicht.
Ja. Nee, ich verstehe es auch nicht so wirklich. Ich denke, es ist viel Neid, es ist einfach viel Neid dabei, und es gibt natürlich, es gibt auch viele Bands, die kommerziell erfolgreich sind, die nicht authentisch wirken. Ne? Klar, wenn du Musik machst, um damit Erfolg zu haben und dir halt im Vorfeld dann extreme Gedanken darüber machst, wie kann ich meine Kunstform so anpassen, dass sie einem möglichst breiten Publikum gefällt, und du machst dann super unauthentische Musik, dann hast du dir den Hate halt verdient, wenn du halt unauthentische Kunst machst, dann ist das immer in irgendeiner Art und Weise,
ein Wecker.
Ist vorbei.
Es ist in irgendeiner Art und Weise ein Wecker.
Es ist vorbei. Wir dürfen nie wieder darüber reden.
Bye, bye, Junimond.
Oh nein, ich hatte noch so viel zu sagen.
Aber das ist das Schöne. Wir können, also so Themen kann man wieder aufgreifen. Wir packen es mal in die Liste mit, das Thema darf gern nochmal kommen. Weil man kann es einfach aus, das, es gibt so Themen, die sind mit einmal erzählt, wirklich auch erzählt. Und es gibt Themen, die, ey, hast einen anderen Gast, dann kommt da was ganz anderes bei rum. Na, ich finde das ganz cool.
Ich finde das auch ein sehr spannendes Thema. Also es ist auch ein Thema, über das wir uns innerhalb der Band und auch ich mit meiner Frau, die macht ja auch Musik, und wir beobachten deswegen eben auch sehr viele unterschiedliche Künstler und Künstlerinnen in dem, was sie tun. Und da ist das halt immer wieder auch ein Thema, was ich sozusagen in meinem Privatleben sehr oft zumindest darüber nachdenke und drauf rumkaue. Ich find's schon auch interessant. Aber wir dürfen jetzt nicht mehr darüber reden, Kai.
Du kannst ja nur sagen, du fandst das Thema interessant. Aber magst du, also ich weiß nicht, ob das jetzt hier aus deiner Sicht erlaubt ist, das zu tun, aus meiner auf jeden Fall. Möchtest du einen Shoutout für die Band deiner jetzt Frau machen?
Ja, auf jeden Fall. Das ist keine Band. Das ist ein Solo-Projekt. Sie hat zwar ab und zu immer mal auch mit anderen Musikern zusammengearbeitet, aber das Projekt heißt Troubleshooting bei Magdalena und ist aber eher so im Country, Folk, bisschen grungigen Bereich angesiedelt, aber es ist auch sehr schön, natürlich. So wie sie. Aber jetzt reicht's. Jetzt höre ich auf.
Aber ey, du hast ja, waren ja etwas sentimental fast schon in den letzten beiden Aufnahmen, nachdem du erzählt hast, dass du geheiratet hast und so. Und deswegen habe ich heute ein bisschen in die Trickkiste gegriffen und habe gedacht, ich zieh mal ein ganz romantisches T-Shirt an. Ich würde es mal kurz in die Kamera zeigen. Ich hoffe, dass der Schnitt am Ende funktioniert.
Oh, das ist so hübsch. Das ist wirklich ein schönes Shirt. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ist das eigentlich wirklich offizieller Celine Dion-Merch oder hat da irgendjemand sich mal einen Spaß draus gemacht, solche Metal-Shirts mit Pop-Artists.
Ich glaube, das Zweite. Ich glaube, das Zweite ist es. Und ich habe das mal, ich habe das schon ewig, ich glaube 2018 oder so, habe ich das, meine ich, bei unserem ersten Time for Metal-Seminar, habe gesagt, die schocke ich jetzt mal alle. Und habe das dann angezogen und stehe dann also alle da in Kutte und Band-Shirts und ich mit Celine Dion und leite das Seminar. Ich fand es halt ganz cool.
Ich finde es auch sehr gut. Also ich meine, es gibt ja manchmal so Sachen, ne? Es gibt ja auch durchaus Pop-Künstler und Künstlerinnen, die selber ein großes Herz für Metal-Musik haben. Ne? Ich habe irgendwann mal so ein, auch jetzt mittlerweile schon, uralten Live-Video von irgendeinem Madonna-Konzert gesehen, wo sie bei irgendeinem Song Gitarre gespielt hat. Und dann spielen die am Ende des Songs einfach kurz alle zusammen mit der Band das Intro von A New Level von Pantera zusammen durch. Das ist schon auch lustig, weil das Publikum das schon auch konnte damit umgehen. Mhm. Madonna-Fans mit verrenktem Nacken.
Wobei auch muss man sagen, Madonna ist halt auch aber eine richtig, richtig gute Künstlerin. Ne? Also ist aber so. Das gleiche auch mit Celine Dion. Also man kann sie jetzt lieben oder hassen. Aber ich weiß nicht, ob
man
das
sollte sie lieben.
Also, wenn man weiß, zumindest angeblich so das Mythos zu diesem Song My Heart Will Go On, dass sie überhaupt gar keinen Bock zu diesem Song hatte und die hatte nur ein Take. Das ist einmal aufgenommen.
Das ist
wild. Das ist nicht geschnitten, sondern nur die Gesangsspur ist mit einem One-Take angeblich aufgenommen. Sie hat das Orchester wurde im Nachgang quasi um die Gesangsspur arrangiert und es ist einfach nur krass. Also ich frage mich auch, wie die das, also ich könnte es nicht. Also so singen, also ja doch, kann ich, aber die Töne nicht treffen. Also
nee, ich könnte das auch nicht. Ist krass. Das ist, nee. Ich meine, es gibt immer viele Mythen, von denen man am Ende niemals wirklich erfahren wird, ob das so gewesen ist. Aber wenn das so gewesen ist, dann muss ich dringend nochmal Titanic gucken, bald. Jack.
Komm zurück.
Hätte auf jeden Fall auch auf die Tür gepasst.
Eindeutig.
Aber dann wäre der Film nicht so Metal gewesen, wenn der nicht zu so einem steifen Brett gefroren wäre.
Ja, das ist so.
Und dann wäre der ganze Film nicht so erfolgreich gewesen, wenn es nicht so tragisch wäre.
Auch korrekt. Und andersrum, ich meine, wie alt warst du, als du ihn gesehen hast? Krass, wir reden über Titanic.
3 oder so. Nee, keine Ahnung, wann kam der raus? 1998 oder so?
Ich glaube ja. Ich glaube ja. Warte. IMDb Titanic mit dem Leonardo DiCaprio, 97.
97, ja gut. War schon gar nicht so weit daneben. Ich kann es ja nicht sagen. Ich glaube, ich habe den nicht direkt gesehen. Ich habe mich, glaube ich, immer dagegen gewehrt. Aber halt irgendwann als Teenager habe ich den wahrscheinlich das erste Mal gesehen.
Also ich habe den sogar im Kino gesehen und ich fand den damals sogar im Kino richtig gut. Also filmerisch ist das ein guter Film und der ist auch super aufwendig produziert für die damalige Zeit.
Ja.
Heute wäre der wahrscheinlich mit 99% CGI produziert worden. Und
man müsste sich stark übergeben, wenn man den sieht. Der gäbe es nur in 3D.
Aus der Perspektive des Eisbergs. Mit der Klimaanlage auf 3 Grad und los geht's.
Boah, es ist wirklich irgendwie ganz schlimm. Also ich weiß, das passt jetzt auch eigentlich nicht so richtig ins Thema, aber findest du es auch sehr schwierig, aktuelle, moderne Filme, die ins Kino kommen, gut zu finden? Also es ist echt,
Ja, muss man sagen, das ist so ähnlich wie eben beim Thema. Ich finde, es ist unheimlich, unheimlich schwer in der aktuellen Zeit überhaupt etwas rauszufiltern, was nicht weichgespülte, gleicher Bullshit ist. Also ich bin eh ein Fan von anspruchsvollen Filmen, also
ja.
Heißt nicht, dass ich nicht auch mal, also ich habe früher auch die Marvel Cinematic Universe geguckt und so, bis dann Endgame war und dann hätten sie es auch einfach sein lassen sollen, dass so von wegen mit dem Besten einfach sagen, es reicht. Danach kam für mich nichts mehr Gutes raus. 1-2 Serien okay, aber wirklich 1-2 von den 400 und dann habe ich auch so ein bisschen den Faden verloren. Also muss man sagen, so die wirklich guten Filme sind die Filme, wo du entweder es schaffst, selbst einen ganz harten Hund zum Heulen zu bringen, ja, weil der emotional einfach 15-schichtig ist, oder in eben ein Film, der erst in der letzten Sekunde aufdeckt, was passiert ist. Und davon gibt es einfach viel zu wenige. Also so ein Knives Out, der erste Teil von Knives Out, der war richtig gut. Danach haben sie alles gefühlt, nur ja, wir machen das gleich einfach nochmal, einfach das Setting ein bisschen umdrehen. Fertig ist.
Das Konzept hat funktioniert, lass uns das einfach genauso nochmal machen. Franchise!
Wir sind die Cantina-Band, wir spielen diesen ganzen Film nochmal von vorne.
Boah, wirklich, das ist
also,
so schlimm.
Also sowas, das geht für mich nicht. Also das kann ich mir dann angucken, das läuft dann abends, dann mache ich das Notebook auf und schneide währenddessen eine Podcast-Folge oder so.
Ja.
Aber also wirklich, hast du aber recht. Also,
ja, und diese wirklich das, was wir hier eben scherzhaft über Titanic gesagt haben, also diese Bulimie-Variante mit CGI zu arbeiten, also diese grundsätzliche, man gibt sich einfach überhaupt keine Mühe mehr in der Art und Weise, wie man eine Szene aufbaut, weil man sagt, ach, es ist eigentlich eh wurscht, wir gehen hier einfach in irgendein Volume oder vor irgendein Bluescreen oder Greenscreen und dann tut einfach mal so und dann basteln wir den Rest einfach drum rum. Also es ist so
so ein bisschen My Heart Will Go On, Celine Dion singt und man macht das Ganze drum rum, ja.
Naja. Nur nein, halt, dass es aber scheiße ist. Es ist halt einfach nicht My Heart Will Go On, sondern einfach nur ein total anstrengender, computergenerierter Film.
Also ich finde bei, man hat mich verloren, als es, welcher Film war denn das? Es gab irgendwie 3-4 Filme im selben Jahr und da fielen dann irgendwann mal irgendwelche Schiffe vom Himmel, weil man hatte quasi nichts mehr, was explodieren konnte. Waren es irgendwie Turtles, war es irgendwie so, glaube ich. Und es war auf jeden Fall auch ein Marvel-Film, wo sowieso, warum? Fällt euch nichts mehr ein? Was haben wir noch nicht gemacht? Es ist noch kein Schiff explodiert mitten in Manhattan. Stimmt, wir lassen mal ein Schiff vom Himmel fallen.
Hä?
So verstehe ich, also das verstehe ich. Das ist so und so, da hast du dann irgendwann mal. Also du kannst mit mir so eine schöne Geschichte darf erzählt sein. Ich bin Transformers-Fan der ersten Stunde, also der Zeichentrickserie. Und der erste Transformers war richtig geil. Ja, ja. Danach hätten sie es einfach auch, wie mit Endgame. Man hätte es einfach sein lassen können. Ja. Also so Fast and Furious, der erste war richtig geil.
Ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, wo wir wieder bei dem kommerziellen Thema waren. Es ist sehr, sehr schwierig, Leuten, die mit irgendwas sehr viel Geld verdienen, zu sagen, dass sie damit aufhören sollen. Der Antrieb dann zu sagen, naja, jetzt haben wir hiermit irgendwie 200 Millionen Dollar Umsatz gemacht, aber jetzt hören wir auf. Wenn es am besten ist, sollte man aufhören. Man hört erst dann auf, wenn die Leute wirklich nicht mehr kommen.
Das ist so, und dann können wir gleich in die nächste Runde Themenroulette starten. Das ist sowas jetzt, war letzte Woche Freitag in Düsseldorf vor 80.000 Leuten, haben die haben einfach mitten auf den Rheinwiesen, also gehört noch zum Messebereich, aber es ist eigentlich schon wieder Freifläche, eine riesen Bühne aufgebaut und 80.000 Leute dahin gekarrt, die sich System of a Down angeguckt haben. Und die haben seit wann, 1800, keinen Song mehr rausgebracht und der Scheiß funktioniert trotzdem noch. Also ich find's einfach krass. Also
ja, aber das ist diese komplette Ära, diese komplette frühe 2000er, also ganz späte 90er, 2000er Ära ist ja einfach komplett en vogue gerade. Also ich habe neulich ein Interview mit Wes Borland von Limp Bizkit gesehen. Ich meine, es war Wes Borland und nicht Fred Durst, die gesagt haben oder der gesagt hat, Limp Bizkit war noch nie so groß und so erfolgreich wie jetzt. Die sind 2026 erfolgreicher, als sie 1999 waren.
Und will man nicht meinen.
Es ist einfach, also ich weiß es nicht, vielleicht ist es ja genau auch wirklich meine musikalische Generation, ne? Also das ist genau die Musik, die ich gehört habe, als ich angefangen habe, Hardrock und Metal und so zu hören. Und ich habe nie aufgehört, das zu hören. Ich habe nie aufgehört, Limp Bizkit zu hören. Das war für mich immer eine der Bands, zu denen ich immer zurückgekehrt bin. Genauso wie System of a Down. Muss mal einmal im Jahr, muss Sugar. Ich im Auto Dear Dance hören und dabei gegen das Dach von meinem Auto schlagen. Das lässt sich nicht verhindern. Und ich fühle das immer noch. Und ich war jetzt nicht da bei System of a Down, weil ich das auch alles sehr, sehr teuer finde, muss ich mal sagen. So die Ticketpreise und so. Das finde ich dann, das kann ich dann irgendwie nicht so richtig nachvollziehen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Jungs jetzt dringend Geld brauchen und dass die irgendwie zwingend, aber das ist ja nochmal ein komplett anderes Thema. Da können wir auch nochmal 6 Podcasts mitfüllen mit der Frage, wie notwendig ist das eigentlich, dass die ganzen Eventveranstalter und die Bands das so weit haben kommen lassen, dass mittlerweile so viele Konzerttickets 3-stellige Preise haben oder teilweise hohe 3-stellige Preise. Muss das eigentlich sein? Kann man nicht auch theoretisch bei einem Konzert, wo ohnehin zehntausende Leute hin können, kann man da das Ticket nicht auch irgendwie für 50 Euro verkaufen? Aber 50 Euro sind ja auch mittlerweile nur noch ungefähr 7 Döner. Das heißt, am Ende ist es halt auch halt nix, ne?
Ich habe jetzt gerechnet, ich habe jetzt gedacht, du rechnest das mit in inflationsbereinigt in D-Mark um.
Ja, aber D-Mark im Sinne von Dönermark. Ich mag Döner nämlich sehr gerne. Und deswegen ist das irgendwie ist es schon eine gute Kontrolleinheit, ne? Also als ich angefangen habe, Döner zu hören, so wie ich Limp Bizkit gegessen habe, zur gleichen Zeit auch, da hat ein Döner halt 3 Euro gekostet. Und daran kann man schon auch den Niedergang der Zivilisation schon auch ganz gut festmachen.
Wir haben ich glaube, zu dem Zeitpunkt hast du auch noch bei weitem weniger Geld verdient.
Das denkst du. Ja, das stimmt auch. Das ist schon
aber,
so.
Aber anders, also ich glaube, dieses Dynamic Pricing, das ist halt total Nonsens. Also gerade meiner Meinung nach zerstörst du damit einen ganz großen Spirit, der eigentlich heißt, ey, Musik soll für jeden verfügbar sein, ne? Also soll irgendwie für jeden erreichbar sein. Ich bin da deiner Meinung, wenn du sagst, du hast für, ich glaube, das günstigste Ticket lag da irgendwas bei 107 Euro und dann warst du 4000 Meter entfernt von der Bühne. Und das ist echt so Golden Member Circle, wie auch immer, also quasi die erste Reihe plus die ersten 10,
ja.
Ne, ersten 10 Reihen, die kosten dann wahrscheinlich irgendwie 300, 400 Euro.
Ja.
Ich verstehe es nicht, weil wenn du so 15 Millionen nur allein durchs Ticket machst, bei der Menge, die du da hinkarrst, dann kauft sich jeder im Schnitt wahrscheinlich 2 Bier noch vor Ort, die dann auch irgendwie 7,50 Euro kosten.
Ja.
Und dann kostet das Bier, kostet, wenn du es im Einkaufspreis in den Mengen hast, kein Euro. Ja, also der Liter und du kriegst nur 400 Milliliter und dann könntest du ja schon richtig teures Bier nehmen und der Stand kostet wahrscheinlich auch nichts, weil derjenige, der das Bier ausschenkt, der muss auch noch Standgebühren zahlen. Also ich glaube, die Maschinerie ist einfach richtig krass. Das ist einfach, ja, wir reden, glaube ich, wieder über das alte Thema.
Ich wollte noch einen allerletzten Satz dazu sagen. Einfach nur, wenn wir nicht im Döner-Vergleich sprechen wollen, dann nehme ich mal einen anderen Vergleich. Ich war 2007 das erste Mal auf einem großen Festival.
Welches?
Das war Rock am Ring. Okay. 2007. Und ich habe dieses Ticket noch ganz, ganz lange in meinem Kinderzimmer an der Wand hängen gehabt. Deswegen weiß ich das noch. Das Ticket für Rock am Ring hat damals 125 Euro gekostet, 2007. Und da haben Linkin Park, Muse, Papa Roach, Paramore, Korn, Megadeth, Slayer, Stone Sour, Wolfmother, Killswitch Engage, Lamb of God, Dragon Force, Machine Head, Mando Diao, As I Lay Dying, Devil Driver und Die Ärzte gespielt. Und das halt alles für 125 Euro. Und heute im Jahre 2026 ist das günstigste Ticket für ein System of a Down Konzert 107 Euro. Das ist, also keine Ahnung, vielleicht muss das so sein, aber vielleicht auch nicht. Also ich würde mich freuen, wenn sich das irgendwann nochmal wieder ändern würde. Ich glaube, es gibt auch so ein paar Bands, die das hingekriegt haben. Ich glaube, die Ärzte haben vor ein paar Jahren mal so eine Mini-Tour durch, war es Berlin oder Hamburg oder so gespielt, wo die in kleinen Clubs gespielt haben und dann auch die Tickets zu normalen kleinen Clubpreisen und so verkauft haben. Manche Bands kriegen das irgendwie auch noch organisiert, dass das vielleicht nicht ganz so eskaliert, aber ja. Komm, wir spielen Themenroulette. Wir können jetzt nicht uns den ganzen Abend unterhalten und die Kamera laufen lassen und das Mikrofon. Die Leute werden irgendwann wirklich wahnsinnig.
Aber doch eins muss ich dir noch erzählen.
Ein noch.
Du warst 2007 das erste Mal auf einem Festival. Ich war das erste Mal 2003 auf dem Festival. Und es war auch Rock am Ring. Und da hätten auch, es wäre ja auch der Headliner, wäre auch Linkin Park gewesen, nur leider ist da, ich glaube, Chester Bennington war krank und ist deswegen ausgefallen, also hatte keine Stimme und ich war natürlich vollkommen enttäuscht, aber, weil ich war ja also super Linkin Park Fan, aber ich habe vor Ort einen Maiden gesehen, das war schon mal der Burner, ich konnte mit denen vorher nichts anfangen, das war für mich das Herz geöffnet, also dass mein Heart Will Go On hat auf der Bühne funktioniert, ne?
Ja.
Und Placebo, Evanescence, Clawfinger, Metallica, Marilyn Manson, Queens of the Stone Age, Disturbed, Afrop und Sammy Deluxe, Deichkind, Kool Savas.
ASD.
Genau, ehrlich. Und wir haben auf jeden Fall keine 100 Euro bezahlt. Bin ich vollkommen sicher. Das hat keine 100. Ich glaube 75 Euro das Ticket oder so. Es war super günstig. Punkt. Ende. Themenroulette. Zweite Runde. Okay?
So sei es.
Ich drücke auf den Zufallsgedungsi-Bimsi hier. Klick und.
Miau, miau, miau. Warte, ich mache ein Geräusch für den Zufallsgenerator. Das muss einmal drin sein. Ah, was haben wir denn hier? Gut. Zufall generiert.
Oh, Simon. Wie geil ist das denn? Warum hast du so eine Tuba neben dir?
Das weiß ich auch nicht. Das muss wohl irgendwie an der Hitze liegen.
Bist du sicher, dass es eine Tuba war?
Ja, das war tatsächlich eine Tuba.
Okay.
Du bist or not du bist.
Spielst du Tuba?
Nee.
Okay.
Also gerade eben mal ziemlich kurz, aber. Nee, okay. ich puste da manchmal rein, weil ich das Geräusch schon auch sehr toll finde, aber ich kann überhaupt nicht Tuba spielen, das kann ich sagen.
Tubieren heißt das. Es ist dann intubieren.
Ja. Boah, ja.
Drück mal auf den Timer. Ich sag dir das. Das Thema ist, ich mache das ja zwischendurch, recycle alte Themen. Und zwar gab es mal 2020, am 25.08.2020 haben wir eine Folge veröffentlicht. Zwar habe ich die zusammen mit damals dem Dominik aufgenommen, der damals das Spotify-Team und so. Ich erzähle zu viel, sonst verlieren wir Zeit. Und zwar hatten wir von einem Zuhörer, dem Mark S. Punkt, der wohnt jetzt in Kanada, ich kenne ihn persönlich, der hat uns ein Thema eingesendet gehabt und das würde ich gerne nochmal aufgreifen. Und zwar, einsame Insel, welche Platte kommt mit? Ich weiß, beim Flo, der hätte einfach ganz simpel gesagt, ich nehme die mit der längsten Spielzeit. ist aber bei Proc ja auch nicht so einfach, weil gefühlt jede Band die längste Spielzeit hat.
Ja, und also wenn wir von Platten reden, ist es mit der Spielzeit ja auch immer so ein Ding. Aber wir reden einfach nur von irgendeinem Album, ja. Es muss keine.
Du weißt ja, das Thema kannst du so auf den stretchen, wie du lustig bist, ne? Mhm. Also ich könnte sagen, okay, wenn, was ist denn so das, was, wo, wenn du sagst, was ist denn das eine Album, wo du sagst, das ist, egal was, das funktioniert bei dir immer.
Boah, das ist wirklich eine hammerharte Frage. Es gibt so in den Top, boah, ich hätte eine Top 10 im Kopf ungefähr. Ich wüsste nicht mal, was die Top 3 ist. Willst du in der Zeit, weißt du es schon von dir selber? Weißt du, welches?
Dieses eine Album sicher nicht. Also ich werde sicherlich jetzt auch ein, zwei Ideen mal droppen und dann gucken wir mal weiter. Also eine Idee wäre auf jeden Fall, wäre Chocolate Starfish und a Hot Dog Flavored Water von Limp Bizkit. Also nicht, weil wir es eben schon genannt haben, weil ich bin mir auch nicht sicher, ich habe die Folge mir vorher nicht nochmal angehört und das ist ja wie gesagt schon 6 Jahre her.
Ja.
Ich kann dir nicht sagen, was ich gesagt habe, aber ihr könnt ja gerne mal nochmal reinhören, die ist überall noch verfügbar. Im schlimmsten Fall einfach bei leisevergesser.de gucken, da könnt ihr einfach die alten Folgen durchscrollen. Ich habe mit diesem Album verbinde ich erstens emotional super, super viel, das ist so dieses vom Kind zum Jugendlichen werden, das ist eigentlich genau mit diesem Album passiert. Auch alles, was davor von Limp Bizkit war, war auch cool, aber eigentlich das Album war es. Das lief auch in Endlosschleife. Und es ist auch einfach, gerade auf Kopfhörer oder wenn du eine richtig geile Anlage hast, habe ich auch schon sicher 15 Mal hier im Podcast erzählt, eins der Alben, was am besten produziert ist. Das hat so einen fetten, so fetten, geil. Fetten Bass.
Ja.
Das hat so ein, du verstehst die Stimme trotzdem noch alles hundertprozentig. Da wirkt nichts nicht homogen zueinander. Das wirkt alles ein wabernder seelischer Orgasmus kommt da aus deinen Kopfhörern rausgewabert. Ja.
Der Schlagzeugsound auf dem Album ist auch so geil.
Absolut.
John Otto! Ja, also ich würde sagen, das würde ich mitnehmen, um so richtig gute Laune zu haben, um so richtig in Abrissstimmung zu kommen, könnte ich mir das auch sehr gut vorstellen. Ich habe vor kurzem, als ich zum ersten Mal, wir haben ja jetzt im Frühjahr auch unser Album zu Ende produziert und dafür auch sehr, sehr viel im Studio gesessen und selber Musik gemacht und sehr viel geübt und so. Und in dieser ganzen Phase hatte ich sehr wenig Kapazitäten und auch Interesse daran, Musik zu hören. Also selber aktiv andere Musik zu hören, weil ich habe mich so schon in der Woche wahrscheinlich 35 Stunden mit Musik beschäftigt. Und dann hatte ich wirklich gar keinen Bock, zwischendurch noch Musik zu hören. Und dann habe ich auf einer langen Autofahrt nach Schleswig-Holstein mal zwei Alben, die mir auch sehr am Herzen liegen, hintereinander weg komplett durchgehört. Und das ist einmal From Mars to Sirius von Gojira.
Mhm.
Und das ist auch wirklich, das muss man sagen, finde ich auch ein absolut geniales Gesamtkunstwerk, auch wenn man sagen könnte, dass das wahrscheinlich nicht so gut produziert ist wie jetzt Chocolate Starfish zum Beispiel, aber auch wirklich einfach sind so geile Songs drauf, dass wenn ich irgendwas kaputt machen müsste auf der Insel, wenn wir irgendwas abreißen müssten, würde ich das, glaube ich, dann anschmeißen. Und ansonsten das Album, was ich da auch noch komplett durchgehört habe, war 13th Step von A Perfect Circle. Und das ist für mich so ein bisschen, wäre jetzt quasi, ist natürlich musikalisch sehr anders, ne? Mhm. Aber das ist auch ein Album wie bei Chocolate Starfish, wo ich sagen würde, das ist vom Sound her für mich quasi perfekt. Ich finde, die Instrumente und auch die Vocals auf diesem Album klingen so, wie ich mir wünschen würde, wie diese Instrumente einfach zu klingen haben. Ich finde den Drum-Sound und den Bass-Sound einfach so hammerhart. Ja, das, ich könnte mich dazwischen nicht entscheiden. Also, wenn ich das A Perfect Circle Album mitnehmen würde auf die Insel, würde ich halt wahrscheinlich die ganze Zeit flennen. Und wenn das eine super karge Insel ist, auf der ich ohnehin einfach nach 4 Tagen sterbe,
Da kannst du auch vier
kann
Tage
ich auch
flennen.
Vier Tage einfach nur weinen und dieses Album durchhören. Aber wenn es da was zu tun gibt, dann würde ich eher Chocolate Starfish mitnehmen, weil dann hat man auf jeden Fall auch immer Bock.
Also du würdest wirklich dich, würdest einfach sagen, nehme ich mit? Also das wäre das Gleiche wie bei mir? Also einfach 1:1?
Ja, wie gesagt, es gibt für mich eine Vielzahl an Alben, ohne die ich ungerne auf einer einsamen Insel wäre. Mhm. Aber man kann sich ja wahrscheinlich nicht aussuchen, wo man strandet, oder? Gibt es dafür irgendein Regelwerk? Stranden auf einsamen... Castaway.
Wilson! Nicht die Mama. Du, ich hätte aber noch was und ich glaube, damit würde ich wahrscheinlich an Flo's Stelle rücken. Also das könnte ich, also ich, Flo, wenn du es zu ihr hörst, wie gesagt, du hörst es auf jeden Fall, ich kenne dich ja. Dieses Album würde ich dir unterjubeln, wenn du auf eine einsame Insel kommen müsstest. Das geht auch 102 Minuten lang.
Das neue TBS-Album.
Es gibt auf jeden Fall zu jedem Thema was für nein, Quatsch. Und zwar ist das The Human Equation von 2004 von Irion. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das ein Album ist, womit ich ihm kein nichts Böses andichte, weil ich weiß, er ist ein riesen Arjen Lukansson-Fan.
Ja.
Und Irion kennst du, oder? Das Projekt, das ist ja so ein holländisches Mastermind, was sich einfach mal aus der Metal- und Rock-Szene so die größten Leute geholt hat und gesagt hat, gut, ich mache jetzt mal hier wir ziehen hier einfach mal meinen Schuh durch. Also es ist ein Konzeptalbum, jedes Album erzählt eine andere Geschichte. Und der Typ, der kann einfach alles. Also ehrlich, der kann alles. Da ist ein James LeBrie mit auf dem Album drauf, da ist ein Townsend mit drauf, da sind, also querbeet, der hat auch Bruce Dickinson schon als Sänger dabei gehabt, also querbeet durch die gesamte Rock- und Metal-Szene. Deswegen qualitativ, musikalisch, richtig gut, geht eher so in den atmosphärischen Prog-Rock, vielleicht auch ein bisschen manchmal in den orchestralen Bereich rein.
Ja.
Und wenn ich da einen Song von, ist Loser. Boah, geil. Von Townsend selber gesungen, der Song. Hammer geil.
Devi, das musst du mir mal schicken. Musst du mir einfach mal zumindest den Namen von dem Projekt schicken, weil das sagt mir tatsächlich gar nichts. Aber
Irion, Irion. Kommt auch mit in die Shownotes, weil ich habe es hier gerade gesagt, dann kann die KI das aus unserem Transkript rauslesen und dann kann ich das einfach übergehen.
Gott, die KI hat heute schon so viel gelernt, weil sie uns zugehört hat. Junge.
Ach, das steht auch so 1:1 bei Wikipedia, also demnach.
Alles, was wir heute gesagt haben, steht 1:1 bei Wikipedia. Ich hoffe nicht.
Das können wir machen, das ist kein Problem. Also einen Autor-Account habe ich da.
Ich glaube, das würde wohl eher bei Stupidedia stehen, was wir heute so geredet
Könnte
haben.
Könnte auch sein. Aber haben wir noch Zeit in dem Thema?
Ja. Okay. Allerdings halt nicht mehr so viel, aber ich sag dir nicht, wie viel.
So gehört sich das. Ich muss Parkway Drive erwähnen. Also Reverence ist ein richtig geiles Album und, also finde ich persönlich, muss ich immer sagen, ich persönlich, ich finde, dann ist das Meinung, also es ist wirklich ein richtig geiles Album und ich würde ganz klar sagen, das wäre auch eins, was da in die Top 3 käme, auf jeden Fall, für mich, also ein Flo würde es anders sagen, der findet das scheiße, das weiß ich.
Ja, aber der ist ja nicht da.
Viva the Underdog, sage ich nur, Viva the Underdogs.
Nee, also mir würde das sehr schwer fallen, wenn ich mich entscheiden müsste. Aber ich würde diese drei Alben, die ich jetzt genannt habe, ich würde die einfach irgendwie in mein Handgepäck packen und dann ist egal, wo und wie man strandet, dann kann einem eigentlich nichts mehr passieren. Es gibt noch einen Haufen anderer Alben, ohne die es sich wirklich schlecht leben lässt. Also 10.000 Days von Tool für mich wahrscheinlich auch eins der am meisten gehörten Alben. Aber das kann ich halt auch auswendig, deswegen. Damit sind wir wieder am Ende unserer geistigen Ergüsse angekommen.
Dann erzähl hier mal keinen Schüssel, ne?
Timer. Zeig hier mal niemandem deine Rosetta Stone,
Alter Vater.
Ja.
Oh Mann, aber ich meine, der Chocolate Starfish ist ja auch nichts anderes, oder? Also.
Und das Wurstwasser. Der Schokoseestern und das Wurstwasser.
Das ist einfach der geilste Titel für ein Album überhaupt.
Mir ist auch vor kurzem, als ich mir das Cover nochmal angeguckt habe, auch aufgefallen, dass diese kleinen, da sind ja so Männchen drauf und die haben diese Schokoseesterne in der Hand, also diese braunen Seesterne. Und diese kleinen Seesterne haben auch einfach kleine Po-Löcher. ist ja schon mal aufgefallen, dass in der Mitte von diesen Sternen sind auch wirklich so kleine Rosetten. Das ist wirklich
stimmt.
Einfach Limp Bizkit völlig unhinged damals.
Und die sitzen da ja auch nackig in einem Haufen Wurst.
Ja, na klar. AI could never do this, wirklich.
Es ist auf jeden Fall eins der schlechtesten Albumcover ever. Es ist so hässlich.
Ja,
es
ja,
ist so
aber
verdammt hässlich.
Aber man muss auch dazu sagen, die anderen Limp Bizkit Cover sind ja auch alle ziemlich hässlich, ne? Also
wobei, das Significant
Other
finde ich richtig geil.
Y'all und so sind doch auch total hässlich. Also ich habe die jetzt nicht komplett im Kopf.
Aber das Significant Other mit diesem Spray, Fred Durst, das ist doch eigentlich ganz cool.
Ja, ja, das $3 Bill, y'all, ist auch schon irgendwie ganz stylisch, ne? Es passt in diesen frühen New Metal Vibe schon ziemlich rein, aber
schön ist anders.
Ja.
Apropos schön ist anders. Ich würde gerne einen Song für das Outro wählen. Das war jetzt gemein, weil damit könnte man jetzt meinen, dass die Band nichts kann. Darf ich was aussuchen?
Ja, natürlich darfst du. Aber
okay,
hast du nicht schon fast auch irgendwie was ausgesucht eben?
Hab ich?
Na, ich dachte jetzt nach der langen Erklärung, die du abgeliefert hast,
ich glaube, da werde ich auch geschlagen. Da werde ich ganz hart geschlagen, weil ich bin mir ziemlich sicher, das haben wir schon in der Playlist.
Ja, dann müssen wir was Neues.
Da ich aber absolut immer derjenige bin, der zu faul ist, weil ich ja kein Spotify mehr benutze, wir die Playlist aber bei Spotify pflegen,
ja.
Bin ich immer zu faul zu gucken, ob wir das schon drin haben. Ich kann aber gerade kurz, wir machen das. Lass das machen. Wir nehmen einen Song von Irion. Und zwar nehmen wir Loser. Fertig ist. Ob das schon drin ist oder nicht. Da muss der Flo jetzt einfach da, wo er ist, einmal ganz kurz
tief
durchatmen. Genau, tief durchatmen. Aber er freut sich sowieso, dass er diesen Song hat, bin ich ziemlich sicher. Also, ist so. Devin,
gut.
Du kannst einfach singen. Mach weiter damit. Mach einfach weiter damit. Ha. Loser.
Der soll die Band wieder zusammenbringen. Strapping
ja.
Young Lad.
Alter, es reicht. So, wir hören jetzt auf. Liebe Zuhörer, es war uns eine Freude. Der Simon auf der anderen Seite des Mikrofons, der Kai auf dieser Seite des Mikrofons. Und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt.
Leise war gestern. Der Time for Metal Podcast.
Genau das. Ihr hört jetzt Irion mit Loser vom Album. Tschüss.
Tschüss. Ich gehe jetzt besser ins Bett.
Up like her soon, 6 feet underground, loser.